Genau. Bitte, Hans, und danke fürs Vorbereiten.
Genau, vielen Dank, freue mich bei euch zu sein. Gestern saß ich am Klavier und habe gesagt, boah, ich wünschte mir, das Lied würde gesungen werden, I say. Und jetzt merke, ihr habt genau das Lied gesungen. Der Geist Gottes wirkt. Das ist schön. Na, das war für mich eine große Ermutigung. Freue mich, da zu sein. Freue mich auch, dass ihr Hausaufgaben bekommen habt und die hoffentlich gemacht habt, weil ich gedacht habe, ich werde hier nicht ein ganzes Kapitel 4 euch vorlesen können. Ich erlaube mir auch nicht alles von Kapitel 4 heute mit euch zu besprechen, sondern ich möchte uns gern auf einen Weg nehmen. Ich habe es jetzt ein bisschen anders überschrieben. Glaube, der in die Beziehung führt. Und habe für mich gedacht, ich würde eigentlich gern beginnen, indem ich einsteige und uns mitnehme. Wie geht denn das Evangelium kurz und verständlich? Und da lade ich uns jetzt alle ein, da dürft ihr alle mitmachen, das Evangelium kurz und klar. Wenn jemand dich fragt, was ist denn das Evangelium, dann kannst du auf jeden Fall mal so machen. Dürft ihr jetzt alle mitmachen, was ist das, wenn du es so machst? Wann tut man das? Wenn man an der Straße steht und irgendwo mitfahren will, dann gibt es das. Das Evangelium ist, das könnte man so sagen, aber wenn du an der Straße stehst, willst du irgendwo mitfahren. Gell? Das ewige Leben ist ein Geschenk. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Und jetzt hast du einen zweiten Finger, was machst du mit dem? Schau mal, der da hinten, hast du das gesehen? Was ist mit dem? Wir zeigen immer gerne auf Leute und merken gar nicht, dass drei Finger auf uns zeigen. Und wir merken, dass wir alle Dreck am Stecken haben. Wir alle haben Sünde in unserem Leben. Und das ist ein Problem. Und der größte, der Mittelfinger, das ist der Finger, der für Gott steht. Gott ist auf der einen Seite liebevoll, aber auf der anderen Seite ist er auch gerecht. Und wenn ich in Schladming in die Bank gehe, den Revolver ziehe und versuche, das Geld zu bekommen und beim Rausgehen der Polizei begegne und die mir oder ich ihnen sage, hier ist der Revolver, hier ist das Geld, ich verspreche euch, ich mache das nie wieder. Was wird die Polizei machen? Keine Chance. Keine Chance. Du musst die Konsequenzen tragen. Und deshalb gibt es den Ringfinger. Wir sind mit diesem Ringfinger durch Jesus Christus verbunden. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat für uns bezahlt. Und unsere Aufgabe ist das, der kleinste Finger, das ist der Glaube. Es braucht die Entscheidung, es braucht den Glauben, Jesus Christus anzuerkennen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Ich hoffe, ihr habt euch alles gemerkt und könnt es beim nächsten Gespräch auf der Straße dann anführen, wenn ewiges Leben ein Geschenk ist, wenn ich dir das schenke, würdest du das annehmen?
Nein, danke. Ja, ja, ja. Ja,
natürlich. Dann schenke ich es dir. Ja, ja, ja. Boah, gar nicht so leicht. Sich etwas schenken zu lassen. Wahrscheinlich spielst du jetzt in deinem Kopf, was mache ich jetzt damit? Ja. Gib es wieder zurück oder du, ich habe das aber geschenkt. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Ist uns das bewusst? Dass Gott uns beschenkt hat mit diesem ewigen Leben. Ich stelle in meiner Arbeit immer wieder die Frage, wie geht's dir eigentlich im Glauben? Wo bist du eigentlich unterwegs? Wie geht's dir mit Jesus? Wenn ich jetzt sagen würde, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir in deinem Glauben mit Jesus? Dann versuchen wir irgendwie uns das vor Augen zu führen, merken, boah, naja, gerade geht mir es nicht so gut, habe nicht so viel Zeit, mein Gebetsleben ist ziemlich flach geworden, ich komme nicht ganz in diese Stille, in diese Beziehung mit Gott, all die Dinge werden wahrscheinlich in eurem Kopf ein bisschen euch bewegen. Wie geht's uns in unserem Glauben? Der eine oder andere hat dann die Gedanken, ja, du solltest einfach mal mehr oder es wäre mal gut, wenn du dir mal Zeit nimmst oder könntest du nicht mal, diese Dinge spielen sich ab. Und jetzt Römer 4. Römer 4. Paulus schreibt diesen Römer 4, weil er ein ganz großes Anliegen hat. Er möchte das Bewusstsein schaffen, dass ewiges Leben wirklich ein Geschenk ist für dich. Dass es wirklich etwas ist, was Gott dir schenkt. Und jetzt müssen wir uns einfach bewusst sein, dass Saulus, so wie er damals hieß, ein studierter Pharisäer war. Er war voll ausgebildet. Er hat die ganzen Sabbatordnungen, er hat die ganzen Speisegebote, er hat die Beschneidungsvorschriften gelernt. Er hat das ganze Opfer- und Tempelrituale, all das hat er gelernt in seiner Ausbildung, bei den Besten, die das lehren konnten. Und Saulus war ein leidenschaftlicher Verfechter. Er war radikal, verfolgte theologische Präzision in seiner Arbeit. Er hatte ein ganz großes Anliegen zur moralischen Strenge, kannte die Schrift in- und auswendig und lebte in religiösen Disziplinen. Das war sein Leben. Und so machte er sich auf den Weg, um das einzufordern, was die Christen anscheinend nicht lebten. Und das hat ihm so zu schaffen gemacht, dass er auch nicht mal vor Gewalt zurückscheute. Und er ist auf dem Weg, und wir kennen alle die Geschichte, es ist jetzt für uns nichts Neues, aber dieser Saulus, der so ausgebildet ist, wird auf einmal mitten auf der Strecke durch eine Begegnung mit Jesus völlig aus der Fassung gebracht. Damit hat er nicht gerechnet, dass dieser Jesus ihm begegnet und dass dieser Jesus sich ihm zeigt. Und in dieser Situation, wo Saulus völlig die Fassung verliert, gibt ihm dieser Jesus 3 Tage Blindheit. 3 Tage, wo er drüber nachdenken kann, was er gelernt hat, was sich ganz tief in seinem Herzen eingeprägt hat und was nicht zusammenpasst mit dem, was er gerade erlebt. Er war immer überzeugt, dass Jesus nicht der Messias sein kann. Und jetzt begegnet dieser Jesus ihm und lädt ihm ein, auszuhalten, darüber nachzudenken, wo sein Weg bisher nicht der richtige war. Und Saulus darf erleben, wie nach 3 Tagen tiefster Erschütterung und Betroffenheit und innerem Schmerz ist, weil er gemerkt hat, wie daneben er war, kommt ein Mann, legt ihm die Hände auf und die Bibel sagt, und er wurde wieder sehend und mit dem Geist Gottes erfüllt. Saulus war von dem Moment nicht mehr derselbe. Er war nicht mehr der gleiche. Das hatte ihn so verändert, so umgetrieben. Dass er den Römerbrief geschrieben hat. Und unter anderem Römer 4. Aber wenn wir Römer 4 lesen, dann steht da unter anderem, was hat dazu geführt, dass er gerecht erklärt wurde? War es seine eigene Leistung? Da geht es um Abraham. Was hat dazu geführt, dass er gerecht erklärt wurde? Was führt dazu, dass wir im Glauben stehen dürfen und sagen dürfen, ich bin im Glauben gut unterwegs? Was braucht es? Und ich bin ein bisschen hängen geblieben, dass ich mir die Frage gestellt habe, wo schauen wir eigentlich hin, wenn es mir im Glauben nicht sehr gut geht? Wo bin ich denn dann, wenn ich merke, irgendwo habe ich gerade eine Durststrecke? Irgendwie funktioniert es nicht und es hat mir auch schon lange keiner mehr die Frage gestellt. Aber wie gehe ich damit um? Vielleicht denkst du, ja, ich sollte einfach mal mehr Bibel lesen. Sollte einfach mal mich hinsetzen und mehr. Vielleicht sollte ich regelmäßiger in Abendgottesdienst kommen. Oder und dann fallen mir die Dinge ein, die gut tun, wenn ich sie tun würde, damit es mir vielleicht besser geht. Und da ist schon was dran. Weil es gibt Dinge in unserem Leben, die schütten Glückshormone aus. Wenn ich das befolge, dann fühle ich mich besser. Dazu gehört zum Beispiel auch, wenn ich mich einbringe in der Gemeinde, wenn ich mit dabei bin, wenn ich mit einsetze, boah, es tut gut, ich werde gesehen, das fühlt sich gut an. Ich merke, es geht mir besser. Und ganz schnell bin ich in meinem Glaubensleben, in meinem Glaubensmaßstab, dass ich denke, ja, ich bin voll im Einsatz, ich mache voll mit, mir geht's recht gut. Im Glauben. Aber eigentlich merken wir, meine Beziehung zu meinem Heiland, die mangelt. Ich bin zwar voll im Einsatz, ich tue, ich bin dran, aber irgendwie ist da etwas Sand im Getriebe. Und was macht es dann für mich? Oswald Chambers hat einmal gesagt, er hat das Zitat gemacht, der größte Mitbewerber unserer Hingabe an Jesus ist der Dienst für ihn. Bei ihm heißt es nicht, tu dies, tu das, mach das, sondern er lädt uns ein in das Sein dürfen, dass ich in seiner Gegenwart verweilen darf. Oder wenn ich ein anderes Zitat nehme, Mutter Teresa sagt einmal, bitte betet für mich, dass ich bei den vielen Armen, die um mich herum sind, ich nicht den Griff an der Hand von Jesus verliere. Dass nicht die Arbeit und das Tun wichtiger wird und ich nicht ständig nur in dieser Arbeit bin. Und so ist Paulus dann im Römerbrief dran und wir finden über 20 Mal, dass Paulus immer wieder darüber spricht, wie Werke uns nicht gerecht machen, wie das ewige Leben wirklich ein Geschenk Gottes ist für uns, das wir bekommen dürfen. Und trotzdem geht es uns manchmal so, dass wir uns wertlos fühlen, wenn wir nichts leisten. Oder dass wir denken, boah, ich merke einfach, es geht nicht, vielleicht muss ich was tun. Dass wir oft Angst, sogar Angst haben, dass wenn ich mich nicht einbringe, Gott mich nicht so sehr liebt. Und wenn ich das so sage, ich weiß nicht, ob ihr merkt, unmerklich verändert sich bei uns die Blickrichtung in unserem Leben. Der Blick geht nämlich weg von dieser Beziehung, von diesem Herrn, auf dieses, bin ich okay? Was kann ich tun? Was kann ich machen? Und ich werde das nie vergessen, wie auch mein eigener Vater im hohen Alter, wo er nicht mehr unterwegs sein konnte, zu mir mal gesagt hat, Hansi, die schöne Zeit im Leben ist vorbei. Ich kann nicht mehr so. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, du bist ein geliebtes Kind von Jesus. Du darfst als geliebtes Kind von Jesus leben. Und es war für mich bewegend, wie Gott ihm auch mitten in dieser herausfordernden Zeit begegnet ist. Und wenn ihr Römer 4 studiert, dann merkt ihr, wie Paulus diesen Kampf kämpft gegen Religion und einlädt in die Beziehung zu dem auferstandenen Herrn. Er lädt uns ein. Und er beginnt damit, dass er dieses Beispiel von Abraham. Abraham, wo Paulus sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zu Gerechtigkeit. Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte, dass das, was Gott ihm vorgelegt hat, dass er mit ihm ans Ziel kommt. Und Gott sagte zu ihm, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vatershaus in ein Land, das ich dir zeigen will. Wie wäre das, wenn jemand zu dir sagt, geh, ich will dir den Ort zeigen, wo ich dich hinführen will. Ich habe das nochmal durchgelesen und ich fand das sehr spannend. Abraham ist gegangen. Wisst ihr, wohin er gekommen ist? In ein Land, das ihm verheißen war, in dem eine Hungersnot herrschte. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham gedacht hat, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Du hast gesagt, ich komme in das verheißene Land und jetzt ist eine Hungersnot. Habe ich etwas missverstanden? Und ganz schnell kommt wieder dieser Gedanke, vielleicht habe ich es ja gar nicht richtig gehört. Und Abraham ist weitergegangen nach Ägypten und wenn wir das ein bisschen kennen, dann wissen wir, wie Abraham sich dort verzettelt hat, in Ägypten. Und Gott nimmt den Abraham und er sagt zu ihm, ich will dich zum großen Volk machen. Abraham bekam diese Verheißung erstmal, als er 75 war und das zweite Mal, als er 99 war. Und entweder hatte Gott biologisch keine Ahnung, aber das war vorbei. Wie konnte Gott ihm verheißen, dass er ein großes Volk sein wird, in einem Alter, wo es einfach nicht mehr ging? Aber Abraham glaubte Gott. Und trotzdem kämpfte Abraham mit der Frage, was muss ich denn selber machen? Vielleicht ist es doch die Magd, durch die ich ein Kind bekomme. Vielleicht, was muss ich tun? Aber Gott lädt ihm ein zum Vertrauen. Glauben heißt Vertrauen. Es heißt, dass ich vertraue, dass Gott mit mir ans Ziel kommt. Und Vertrauen heißt, dass ich mich in diese Abhängigkeit hineinbegebe, wo ich Gott das zutraue. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, als ich mit 16 mir die Frage gestellt habe, glaube ich, dass Gott mein Leben besser führt, als ich mich selber führen kann. Glaube ich, dass Gott einen Weg mit meinem Leben hat? Glaube ich, dass Gott mit mir geht, dann heißt es aber für mich auch, dass ich ihm mehr vertraue als meinem eigenen Denken, als meinem eigenen Vertrauen. Und wenn ich heute zurückschaue, dann merke ich habe einiges in meinem Leben gemacht, wo ich sagen musste, ich traue mir das eigentlich nicht zu. Ich schaffe das eigentlich nicht. Wie soll das gehen? Nur ein Beispiel, in der Schule war ich nicht so gut. Im Englischunterricht hat die Lehrerin gesagt, du brauchst nicht mehr kommen, weil du schaffst das sowieso nicht. Jetzt bin ich aus dem Englischunterricht rausgeflogen. Dass ich meinen Master in Theologie in USA gemacht habe, das ist etwas, was Gott eingefädelt hat und wo er mit mir einen Weg gegangen ist. Und ich gesagt habe, ich schaffe das nicht. Und er gesagt hat, vertrau mir. Und in diesem Vertrauen ich Wege gehen durfte, wo er geführt hat. Aber so oft ist die Frage, vertraue ich Gott? Ich möchte euch gern ein Buch kurz vorstellen, das wir beim Bibellesebund haben. Ist ein Kinderbuch, So groß ist Gott. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie groß ist Gott für dich? Jemand hat mal gesagt, wir müssen in unserem Leben auch an den Punkt kommen, wo Gott größer sein darf wie mein Denken. Wie das, was ich verstehen kann und fassen kann. In anderen Worten, dass ich Gott aus dieser Box rauslasse. Einfach nur dieses Bild, wo ich denke, ja, wenn ich das tue, dann handelt Gott so. Wenn ich das mache, dann ist es so. Sondern zu merken, dass Gott viel größer ist. Und wenn Gott etwas zusagt, ich mache das Bild wieder weg, damit die Tischler nicht hängen bleiben, damit wir Gott das zutrauen. Ja? Und Paulus greift das dann nochmal auf, als er seinen Sohn Isaak, endlich hat er seinen Sohn Isaak, und wieder sagt Gott, ich möchte, dass du deinen Sohn mir gibst, dass du ihn mir opferst. Und die Frage war, was hat Abraham in dieser Situation gedacht? Wenn Gott, wir lesen später, dass Abraham, es war für ihn keine Frage, dass Gott auch Tote auferwecken kann. Dass Gott auch seinen Sohn wieder erwecken kann. Gott ist kein Ding unmöglich und deshalb ging er mit ihm auf den Berg Moria. Aber in diesem Kapitel 4 wird uns immer wieder das auch vorgelegt. Aus Glauben ist Abraham gerecht geworden. Er hat Gott vertraut. Er ist diesen Weg mit Gott gegangen und die Einladung an uns, Gott zu vertrauen, auch dann, wenn wir gerade merken, ich weiß nicht, wie es gerade weitergeht. Ich weiß nicht, was der nächste Schritt ist. Ich möchte gern den Moment nützen, um euch zwei Bücher vorzustellen. Kein Buch, wie kann ich in der Gemeinde mitarbeiten, das brauche ich, denke ich, nicht. Aber eine Einladung, wie kann ich in dieser Begegnung mit meinem Herrn und Heiland wachsen? Wie kann diese Beziehung zu meinem Herrn tiefer werden, dass ich noch viel mehr staunen darf, wo Herzen aufblühen. Einfach ein Büchlein, das sich damit auseinandersetzt und einlädt, Zeit und Raum in der Gegenwart Gottes zu verbringen und zu erleben, wie Gott Menschen begegnet. Ich habe das Vorrecht, dass ich immer wieder mit Menschen unterwegs sein darf, mehrere Tage in die Stille zu gehen, einfach mal nicht zu reden, sondern, sondern vor Gott zu schweigen und in dieser Stille vor Gott zu sein. Und ich bin immer wieder bewegt, was Gott damit macht. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich euch das mal erzählt habe, aber ich habe einen jungen Mann gehabt, der mit mir 5 Tage schweigend unterwegs war. Und nach 5 Tagen sage ich zu ihm, was ist dein Resümee nach 5 Tagen Schweigen? Dann schaut er mich an und sagt, ich möchte das gerne jedes Jahr 2 Wochen machen. Weil ich merke, wie es meinem Herzen und meiner Beziehung mit Jesus so gut getan hat. Das zweite Buch, da komme ich etwas spät, 40 Tage vor Ostern, hat 18. Februar begonnen, ist ein Buch, wenn du durch schwierige Phasen in deinem Leben gehst, ist für jeden Tag ein Impuls, wie selbst Wüstenzeiten Gottes Zeit für dich ist, wo er dir begegnen will, wo er mit dir unterwegs ist und wo auch die Wüste in meinem Leben zum Segen werden kann. Weil ich merke, wir brauchen immer wieder dieses bei Jesus zur Ruhe kommen, in die Gemeinschaft zu kommen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist Gnade. Und Gnade ist etwas, was du nicht verdienen kannst. Ja, der Oswald Chambers sagte auch, Gnade ist Gottes Kraft, die in unserer Schwachheit wirksam wird. Es ist Gottes Kraft, die in unserer Schwachheit wirksam ist. Das heißt, da, wo ich merke, boah, ich weiß nicht, wie das jetzt geht, und ich einfach dastehe und merke, ich muss auf ihn vertrauen. Und dann darf diese Beziehung mich zum Dienst auch in der Gemeinde, auch in den Kreisen, auch an den Orten, wo ich bin, befähigen. Dass ich aus dem, was Gott in meinem Leben getan hat, darf ich dienen, darf ich mich verschenken, darf das, was er hineingegossen hat, auch weitergeben. Wir sind eingeladen dazu, in dieses Vertrauen, dass Gott am Werk ist. Ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich jetzt diese Predigt am besten abschließen? Irgendwie, was gibt es für ein Beispiel, wie ich euch das nochmal ins Herz hineinrufen könnte? Ist mir etwas eingefallen aus dem Urlaub, schon ein paar Jahre her. Wir waren miteinander im Urlaub in Griechenland und da gab es die Situation, wir sind mit einem Boot 20 Minuten übers Meer gefahren, weil wir zu einer Insel wollten, um dort ein bisschen Wasserski zu fahren, glaube ich war es. Und auf jeden Fall, wir fahren rüber und als wir drüben ankamen, sagt meine Frau, boah, wo ist mein Flipflop? Und wir stellen fest, der Flipflop, den hat es wahrscheinlich vom Boot geweht. Der ist weg. Weil dann hat meine Frau angefangen zu jammern. Das war mein liebster Flipflop, mein bester, den ich hatte. Und was mache ich jetzt? Und ich konnte nur zu ihr sagen, ich sage, Schatz, glaubst du, dass Gott dir den Flipflop wieder schenken kann? Das wollte meine Frau eigentlich nicht von mir hören. Aber sie hat gesagt, sicher glaube ich das. Sicher glaube ich, dass er mir das wiedergeben kann. Und diese Herausforderung, die nehme ich an. Wir waren dann eine Zeit lang drüben und Und dann sind wir wieder ins Boot gestiegen und sind zurückgefahren. Und was glaubt ihr, was wir getan haben? Wir haben gebetet, wir haben geschaut, wir waren ständig dran, sehen wir den Flipflop? Aber leider war nirgends ein Flipflop zu sehen. Wir sind weit gefahren, haben gemerkt, okay, irgendwo, es wurde immer hoffnungsloser. Aber was schön war in diesem Moment, war, wir kamen schon langsam in Landnähe und die Sonne war am Untergehen. Und das war faszinierend. Als die Sonne unterging, sah man auf einmal, wie auf dem Wasser so eine goldene Straße entstand. Es war richtig faszinierend, dass wir zu unseren Kindern gesagt haben, schaut's mal her, diese Goldstraße, die da sich auf dem Wasser entlang. Und wir haben das angeschaut und haben gestaunt. Und wie wir hinschauen, schwimmt der Flipflop durch genau diese Goldstraße. Und wir haben gedacht, so groß ist Gott. So groß ist Gott, dass er uns das selbst noch auf einem Goldtablett serviert. Und ich hoffe, es lädt euch ein, es lädt uns miteinander ein, dass unser Glaube nicht basiert auf dem, was wir tun, sondern in dem Vertrauen auf unseren Herrn, dass er mit dir ans Ziel kommt. Jesus Christus, ich möchte so Danke sagen. Du kennst uns. Du weißt, was uns im Herzen umtreibt und wo wir auch manchmal unzufrieden sind mit uns. Du bist der Heiland, der mit offenen Armen dasteht und uns einladen, dass wir kommen und bei dir zur Ruhe kommen. Danke, dass du uns beschenkst. Amen.
Ja, wir wollen jetzt ein Lied singen, das ist auch mal wieder ein englisches, heißt Reckless Love. Und was das ganze Lied im Chorus im Prinzip aussagt, ist, dass, dass Gott eben eine einfach überfließende Liebe für uns hat, die wir absolut nicht begreifen können und wo uns komplett einfach überrascht. Und das zeigt sich in dem, dass er